wunderbarer Tag. Und ich denke, das ist gerade das Thema, dieser Einzug in Jerusalem, wo Annemarie so schön beschrieben hat. Das ganze Volk jubelte und hat diese große Hoffnung, dass der König kommt, sie zu befreien. Und wir haben heute auch das Thema mit Paul, was wir auch schon die ganze Zeit hier gesprochen haben über die Hoffnung. Und wir haben dieses Thema so beschrieben, die Hoffnung, wie war das? Ja, die Hoffnung ist unser Fundament, unser Grund. Der Grund ist die Hoffnung unseres Lebens, unseres Glaubens. Und da wollen wir euch einfach hineinnehmen und mitnehmen. Paul, du fängst an.
Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich bin Paul, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Meine Frau hat gerade da gesungen. Genau. Und ja, ich fange mal an einfach so mit dem Thema Hoffnung. Ja, da denkt man sich natürlich Hoffnung, okay, was versteht man darunter? Jeder kennt das irgendwie, ne? Ja, ich hoffe, dass das Wetter jetzt bald besser wird, ne? So, ich hoffe, ja, die ganze Corona-Krise ist bald vorbei, ja, das kann man ja immer hoffen irgendwie. So, es gibt einfach, man hofft einfach, dass dies und jenes passiert. Man wünscht sich einfach so und, versucht da irgendwie etwas Positives einfach zu sehen. So, so könnte man das beschreiben, so normal, menschlich, sage ich mal. Das ist die Hoffnung. Ich wünsche, dass das und das passiert. Ich weiß nicht, ob es passiert, aber ich hoffe einfach mal, alles wird gut. So, ja. Das ist so, was die meisten so unter Hoffnung kennen und verstehen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das sagt den ersten wahrscheinlich jetzt manchen Leuten nicht viel. Das ist ein Bild von der Börse, von den größten Unternehmen, also von den allen größten Unternehmen der Welt quasi, die da enthalten sind. Und da sieht man einfach, also in Aktien, und da sieht man einfach jetzt ganz links Corona-Lockdown, wie die Hoffnung der Menschen einfach verloren gegangen ist. In diese Unternehmen, die da enthalten sind, wo die Leute investiert sind und Anteile haben, da haben sie einfach gesehen, okay, oh, jetzt macht alles zu, jetzt ist vorbei, ne? Die Läden schließen, die Lieferketten sind unterbrochen, läuft nicht mehr. So, die Wirtschaft läuft nicht. Ich verkaufe lieber alles, bevor ich da ganz unten angekommen bin. Die sind natürlich die Pech hatten, die dann noch verkauft haben. Das ist einfach so menschlich gesehen, so hey, jetzt gibt's keinen Grund mehr, die Hoffnung ist verloren und so geht das dann bergab. Ne? Und ich habe mich dann gefragt, so was ist denn der Unterschied als Kinder Gottes mit der Hoffnung? Ja, was ist denn der Unterschied? Ist es bei uns genauso oder wie sieht's da aus? Und natürlich gibt's einen Unterschied und den wollen wir uns mal anschauen. Und dazu lesen wir jetzt in 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Ja, also was steht da? Da steht, Jesus hat uns ein neues Leben geschenkt. Ja, durch sein Wort am Kreuz hat er das möglich gemacht. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren. Und weil er von den Toten auferstanden ist. Und jetzt steht hier, jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Ja, die Hoffnung, die erfüllt uns jetzt. Nicht irgendwann mal oder wenn dies und jenes passiert oder so, sondern die Hoffnung, die ist da und sie erfüllt uns jetzt. Ja, das ist doch Wahnsinn, oder? Genau. So, und schön, jetzt erfüllt uns die Hoffnung, aber was hoffen wir denn eigentlich? So, worauf oder was können wir denn hoffen? So, dann lesen wir weiter. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Ja, also darauf hoffen wir. Das ist unsere Perspektive. Auf das Erbe im Himmel einfach, dass wir einmal bei Gott sein werden und mit ihm in die Herrlichkeit verbringen werden einfach. Ja, das ist unsere Perspektive und die haben wir, ja, seitdem wir uns einfach, ja, zu Gott bekehrt haben, zu Jesus angenommen haben, seitdem haben wir einfach diese Hoffnung und das kann uns auch keiner nehmen. Ja. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, ja, der hat das nicht. Seine Perspektiven, die sind einfach von den Umständen beeinflusst. So, läuft es gut, ja, dann ist man hoffnungsvoll, geht's bergab, dann gibt's einfach keinen Grund zur Hoffnung. Ja, es braucht immer irgendwie einen Grund, woran ich mich festklammern kann oder ja, wo ich Hoffnung schöpfen kann. Ja, das zweite Bild, da habe ich jetzt mal, wo es da so wieder berghoch geht an der Börse, habe ich jetzt mal geschrieben, staatliche Hilfen, Impfstoff, Lockdown, Ende. Ja, das sind so die Gründe, die Menschen dann haben, okay, jetzt habe ich wieder einen Ausblick. Ja, ganz am Anfang da links, da gab es erstmal keinen Ausblick, dass es irgendwie besser werden kann. Und dann, ja, wurden nach und nach die Läden wieder aufgemacht und so weiter und so fort. Und die Perspektive war wieder da. Ja, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt. Also habe ich eine gute Perspektive, ja, dann geht's berghoch. Habe ich eine schlechte Perspektive, dann geht's bergrunter. So, und da haben die Leute einfach gesagt, oh, okay, super, es wird bald wieder laufen. Ja, ich investiere mal wieder. Genau, so, und ja, das sind einfach die Gründe, wo die Menschen einfach abhängig sind, ja, von den Umständen. Ja, ob sie hoffnungsvoll sein können oder nicht. Genau, jetzt die zweite Bibelstelle, Römer 5, Vers 3 bis 4. Das ist, ja, so ähnlich wie wir am Anfang schon gelesen haben, einfach nur, ja, um das einmal zu verdeutlichen, ja, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu dem neuen Leben geöffnet. Ja, wir haben hier schon seit langer Zeit diese Tür stehen. Ja, und die, da können wir durchgehen. Ja, und, ja, die Tür steht offen für uns. Jetzt gerade ist sie zu, aber man kann da durchgehen und sie ist nicht abgeschlossen. Genau. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Ja. Das habe ich da fett gedruckt. Die Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz, ja, dass wir einmal an Gottes Herrlichkeit sein dürfen. Ja, diese Perspektive haben wir. Ja, das ist ein Grund zur Hoffnung, den haben wir immer. Der geht uns nicht abhanden, egal was passiert. Ja, und heißt das jetzt, dass wir immer fröhlich sind, immer ja, mit einem freudigen Lächeln durch die Gegend laufen und alles ist gut und uns, hey, kann ja nichts passieren, ne? Wir sind ja bald im Himmel und ja, ist das so oder ja, was ist, wenn wir mal durch eine Krise laufen? Ja, momentan ist ja immer Krise irgendwie, jetzt mal so weltlich betrachtet. Ja, wir leben in der Pandemie. Wie sieht das aus? Können wir immer noch freudig durch die Gegend laufen? Und dann lesen wir weiter in Römer 5 ab Vers 3. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Ja, Stichwort Corona, wir brauchen die Geduld in der Krise, bis das endlich vorbei ist und so weiter. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Ja, also wenn wir einfach dranbleiben und uns auf das besinnen, was Gott zugesagt hat, dann wird einfach unser Glaube gestärkt, ja, und dann, ja, dann haben wir die Hoffnung, dann wird unsere Hoffnung gestärkt. Ja, diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ja, die Hoffnung, die geht nicht ins Leere. Der Heilige Geist ist bei uns alle Zeit und ja, er hat die Liebe Gottes in uns ausgegossen. Ja, er hat uns mit seiner Liebe erfüllt und wir können einfach immer darauf zugreifen. Ja, Abraham ist auch durch schwere Zeiten gegangen und Das ist ein schönes Beispiel, ja, wie man einfach an der Hoffnung festhalten kann, auch wenn es mal stürmisch ist. Dann lesen wir, Gott hat Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Und auch seine Frau Sarah war nach menschlichen Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, ja, er war sich bewusst, die Umstände sind ziemlich schlecht, ja, es ist eigentlich nicht möglich, so wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusagen. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker und er gab Gott die Ehre. Ja, er hat sich einfach daran festgeklammert, dass Gott ihm eine Zusage gegeben hat, dass er ja, der Vater vieler Völker sein wird, ja, unzählbar viele Kinder. Und ja, es schien unmöglich, ja, menschlich gesehen, es kann gar nicht funktionieren, aber hey, ich halte daran fest, Gott hat da was gesagt und daran glaube ich. Und ja, und am Ende ja, hat er Gott einfach die Ehre gegeben, ja, weil die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. So. Ja, und es ist ja nicht nur die Verheißung, die wir haben, dass wir einmal bei Gott sein werden und in der Herrlichkeit sein werden, ja, sondern wir haben auch einfach Zusagen von Gott, die wir jetzt schon hier haben, ja. Vielleicht hast du viele persönliche Zusagen, was Gott dir gesagt hat und es ist noch nicht da in deinem Leben, aber halte dich einfach daran fest und glaube daran, dass Gott sein Wort halten wird, ja. Der Unterschied ist ja, dass wir den Grund haben auf die Hoffnung, dass Gott uns das zugesagt hat und wir wissen, dass er auch das erfüllen wird, was er zugesagt hat. Ja? Er ist treu und er wird es tun. Ja? Sein Wort, es kehrt nicht leer zurück, steht auch in der Bibel. Ja? Menschliche Hoffnung, ja, wir können hoffen, dass dies und jenes passiert, wir haben keine Garantie dafür. Ja? Wir können, das ist ein Wunsch, wir wünschen uns, es wird gut ausgehen, aber wir wissen es nicht. Ja? Und wenn wir einfach Kinder Gottes sind, dann haben wir einfach diese Zusage, an der wir uns festhalten. Ja, das ist die Perspektive und wir wissen und wir glauben, dass das wirklich passieren wird. Ja? Mir ging es in der Corona-Zeit am Anfang auch ziemlich schlecht. Ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt und mir viele Sorgen gemacht. Ja, war auch in den Aktien investiert und so weiter. Das Gefühl ist nicht das Beste, wenn das dann so bergab geht. Ja, und ich war einfach frustriert und irgendwie auch ein bisschen wütend auf die ganze Politik und so weiter und so fort. Und die machen das ja nicht richtig. Ne? Und dann war ich eines Tages so auf der Arbeit. Ich arbeite im Lager und bin da mit meinem, ich sag mal, Gabelstapler gefahren. Saß ein bisschen weiter oben. Und dann habe mich auch wieder so ein bisschen Sorgen gemacht und so. Meine Gedanken kreisten. Und dann hat Gott so ein bisschen einfach zu mir gesprochen und gesagt, so hat mich so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ich wurde so ein bisschen nach oben transportiert quasi und habe so von oben runtergeguckt, so auf die Erde, was da so abläuft und wie die Menschen jetzt versuchen, die Krise in den Griff zu kriegen und so weiter. Ja, alles war irgendwie hektisch und chaotisch und so. Und dann habe ich so gemerkt, wie Gott zu meinem Herzen gesprochen hat, ey, was guckst du denn da runter? Ne? Du wohnst doch eigentlich gar nicht da. Du bist doch da oben. Also ne, du gehörst doch eigentlich nach oben hin. Warum machst du dir so viel Sorgen, wie es hier unten abläuft gerade? So, ja, mach dir doch keinen Kopf. Ja, dein Zuhause ist da oben und nicht hier auf der Erde eigentlich. Ja, wir sind ja nicht hier, um uns das möglichst bequem zu machen und hier die schönsten Tage überhaupt zu verbringen. Ja, schön, wenn es so ist, aber das ist ja, unsere Perspektive, unser Leben ist ja oben, ja. Wir sind ja Bürger des Himmels, so, und ich kann mich immer wieder an diese Situation erinnern und daraus einfach auch meine Hoffnung schöpfen, ja. So, hey, das ist hier nicht, dein Zuhause ist woanders, ist oben bei Gott, ja. Genau. So, ich glaube, das war's schon. Ja, zum Schluss noch Kolosser 1, Vers 27. Da steht am Ende, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Christus ist in uns und er ist die Hoffnung. Ja, er ist die lebendige Hoffnung und ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir in uns tragen. Genau. Ja, soweit zu der Einleitung. Jetzt darf ich Johann einladen, dass er nach vorne kommt und ja, uns noch einiges erzählt. Spannendes.
Ja, danke, Paul. Ja, die Hoffnung. Der Grund unserer Hoffnung, habe ich schon gehört, Jesus Christus ist der Grund unserer Hoffnung. Aber was steckt alles dahinter, hinter Jesus Christus? Ist das nur einfach der Name Jesu Christi oder verbindet da noch viel, viel mehr? Und ich glaube, da steckt eine sehr, sehr große Kraft und Macht dahinter, in dieser Hoffnung, was Gott uns gibt. Und ich will etwas tiefer noch gehen und sprechen, weil diese ewige Hoffnung besteht auf einem Ereignis, das geschehen ist. Und das ist der Bund, was Gott gemacht hat mit den Menschen. Das ist der Bund, der Ereignis dieses Bundes gibt uns diese Hoffnung. Ohne diesen Bund mit Gott hätten wir keine Hoffnung. Hätten wir genauso wie diese Leute hier auf Erden einfach hoffnungslos gelebt. Aber dieser Bund, der Gott mit den Menschen gemacht hat, das ist der Fundament unserer Hoffnung. Und da wollen wir ein bisschen mehr reinschauen. Wir wissen, dass heutzutage auch viele Bündnisse gemacht werden. Politische, wirtschaftliche, freundschaftliche und ja, Friedensbündnisse, alles Mögliche wird heute gemacht. Aber wir lesen auch in der Bibel über die Bündnisse, wo Gott mit Abraham gemacht hat, wo wir schon gehört haben, er hat mit dem Volk Israel einen Bund gemacht, mit Abraham, mit David und viele andere hat er einen Bund gemacht. Und dieser Bund, der Gott mit diesen Menschen gemacht hat, hat ihnen Kraft gegeben, Perspektive gegeben, Freude und diese Hoffnung hat das gegeben, diese Menschen, weil das basierte auf einem Bund. Und das größte Bund, was es ist, das ist das Blutsbund. Da geschieht etwas, wo ein Blut vergossen wird. Und das ist das größte und stärkste Bund überhaupt auf der Welt oder auf der Erde gewesen, heutzutage. Manche Stämme da in Afrika oder irgendwo praktizieren das noch. Aber wie gesagt, wir leben heute in einer Zivilisation, da wird einfach eine Unterschrift gemacht und dann reicht das. Und manchmal reicht das nicht. Das werden sowieso gebrochen. Aber dieses Blutsbund, das hat sehr, sehr viel Zusammenhänge. Und ich wollte ein paar Parallele zu dem Bund, was Gott mit uns gemacht hat, so eingehen. Es wurde, wenn zwei Menschen, Personen oder Bevölkerung oder Stämmen oder wie auch immer einen Bund schließen wollen, gerade geht es um diesen Blutsbund, dann haben sie ein Lamm oder ein junges Kalb genommen, der ohne Fehler ist, ein ganz gesundes, gutes Kalb oder ein Tier, also, und haben sie das auf der Hälfte geschnitten und haben sie dann praktisch hingelegt. Und jeder tritt dann vor diesem Tier, aufgeschnitten, Blut. Einer stand von dieser Seite und der andere stand von der anderen Seite, Gesicht zum Gesicht. Und dann wurde der Obergewand, wurde getauscht. Ich gab mein Obergewand dieser Person, mit wem ich den Bund schließe, und er gab sein Obergewand mir. Und wenn ich jetzt gerade so denke an diese Parallele mit Jesus, mit Gott, der mit uns den Bund geschlossen hat, frage ich mich, Jesus ist das Opferlamm, geschlachtet für uns. Was kann ich gegenüber Gott bringen? Nichts. Nichts. Wenn ich, den zweiten Schritt, wenn wir diese Gewände umtauschen, was kriege ich von Gott? Ein Gewand, der sauber ist, gerecht ist. Und was kann ich ihm geben? Mein Gewand? Verschmutzt, verdreckt, voller Sünde. Das ist der Umtausch. Dann geschieht es, dass sie haben dann damals noch so einen Gürtel getragen und da waren die Waffen, da war der Speer, der Schild fest. Und die haben sich dann das auch umgetauscht mit diesem Gürtel, wo dann Schwert und die Waffen waren und der Speer und was auch immer da die getragen haben, haben umgetauscht. Meine Frage ist, Gott gibt mir, wenn ich mit Gott den Bund schließe, Gott gibt seine Waffen. Und wir lesen, dass Gott den Teufel besiegt hat. Mit was kämpfe ich? Mit meiner eigenen Kraft schaffe ich gar nicht. Ich schaffe nicht, sogar in unserer Gesellschaft irgendwie im glücklich zu leben oder befreit zu leben, weil ich überall werde Anfechtung und Versuchung und ausgelacht oder was auch immer wir erleben. Und wir sind niedergeschlagen und wir wissen gar nicht, was ich machen soll. Weil wir keine Waffe haben um dieses. Aber Gott macht mit uns einen Bund und gibt seine Waffe uns. Dann haben sie Schnitt mit Messer sich geschnitten, eine Narbe oder einen Schnitt gemacht. Oder hier in der Hand oder hier etwas unten. Beide. Und dann standen sie gegenüber über diesen Opfer und haben sich dann zusammengedrückt, die Hand. Oder wenn es war, das war das so, dann zusammengebunden. Und die haben das lang gehalten, um das Blut sich vermischen soll. Das Zeichen, das ist alles, was ich habe, was ich bin. Alles gehört dir. Und was du hast, das gehört mir. Das wurde umgetauscht. Das wurde die ganze Macht und die Kraft und Reichtum wurde in diesem Blutsbund gegeben. Du hast mein ganzes Reich, alles gehört dir und meins gehört dir. Das wurde so gemacht. Und manche sogar, habe ich gelesen, dass die dann die Wunde mit Asche noch gestreut haben, damit diese Wunde richtig nicht gut zuwächst und da richtig zu sehen ist. Und dass diese Narbe wurde lebenlang zu sehen. Und das war ein Zeichen. Ich habe mit einen Bund gehabt, eben gemacht mit jemandem. Und das hat mich immer erinnert, dass das ein Blutbund gewesen war. Dann haben sie gegenüber den Segen ausgesprochen. Einer den anderen. Hat den anderen alles das Gute gewünscht, gesegnet ihn mit Reichtum, mit allem Erfolg, mit allem. Haben sie gegenseitig ausgesprochen den Segen. Und danach haben sie auch ausgesprochen den Fluch. Wenn jemand aus dieser Person nicht einhält, diesen Bund, dann ist er verflucht. Das waren Segen, auch Fluch, wenn dieser Mann oder diese Person das nicht eingehalten hat. Danach wurde die Namen ausgetauscht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Paul so einen Bund mache, dann würde ich jetzt nicht mehr Johann heißen, sondern Johann Paul. Und Paul wurde heißen Paul Johann. Es wurde ausgetauscht, die Namen. Und stell dir vor, wenn jetzt irgendwo ich bin und der Paul hat Armee, Kraft und Macht und Reichtum. Und ich komme dahin irgendwo und sage, wer bist du? Du bist nur ein Johann, du hast doch nichts, was willst du hier? Ich sage, ja, ich bin Johann Paul. Ah, ja, Paul kennen wir. Und das gibt mir Autorität und Macht. Und deswegen, Gott hat unseren Namen in das Buch des Lebens eingetragen, in den Himmel. Und das ist so wunderbar. Halleluja. Ich freue mich, dass Gott so einen Bund mit uns Menschen gemacht hat. Danach haben sie ein Altar aufgebaut. Manche pflanzen einen Baum oder einen Altar als Zeichen, dieses Bündnis. Und dann haben sie das Blut genommen aus diesem Tier und haben sie das auf dem Altar oder auf dem Baum gesprengt. So wurde dieses Blut gemacht. Und was? Heute werden Bündel, ja, und wie der Bund Gottes ist mit Menschen gemacht, auch etwas anders, als wenn zwei Menschen machen das. Weil es kommt von der Gottesseite, Gottes Initiative ist das, dass Gott möchte mit den Menschen einen Bund machen. Und das Verlorene, was der Mensch verloren hat in Adam, in Garten Eden da, wodurch die Sünde, möchte Gott das wieder zurückholen, wiederherstellen. Und Gott bietet in diesem Bund uns, den Menschen, der Trost an, Schutz, Versorgung, ein Leben, ewiges Leben. Und er bietet uns ein Erbe an. Und vieles, vieles anderes finden wir in diesem Bund Gottes, was da alles ist. Wie sieht das, dieser Bund aus, unser Bund mit Jesus Christus? Lass uns da mal reinschauen. Wie ist dieser Bund? Wir haben ein bisschen so schon angeschnitten, aber sind auch eine ganze Reihe Bibelstellen, die da noch wirklich bestätigen oder da zeigen, dass es wirklich ein Bund, Blutsbund Gottes mit uns Menschen ist. Gottes, wir lesen in Jesaja zum Beispiel Kapitel 53, wo das geschrieben über das Leiden Jesu Christi. Und da steht geschrieben, Jesus ist das Lamm Gottes für uns gestorben. Für unsere Krankheiten, für unsere Flüche und alles. Jesus hat alles auf sich genommen, dieser Lamm. Der wurde für uns geschlachtet. Er hat sein Leben hingegeben für uns. Und Gott hat uns gekleidet mit dem Panzer der Gerechtigkeit, lesen wir in Epheser 6,14. Gott hat uns gekleidet mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Wow! Der gibt uns Schutz und diese Gerechtigkeit. Und wie gesagt, wir sind gewaschen mit diesem Blut Christi. Nicht einfach so besprengt, sondern teilweise. Nein, wir sind ganz gewaschen von aller Schuld und Sünden mit diesem Blut Jesu. Das lesen wir Offenbarung 1,5, dass wir gewaschen sind mit dem Blut des Lammes. Und wir haben einen neuen Namen, wie ich gesagt habe. Das können wir auch in Offenbarung 3,5 lesen, dass wir in dem Buch des Lebens eingeschrieben sind. Und das kann keiner auslöschen. Das ist mit Blut Jesu Christi eingetragen. Bist du froh, dass dein Name in dem Buch des Lebens eingetragen ist? Bist du sicher, dass nichts und nichts kann dir irgendwie jemand auslöschen aus diesem Buch des Lebens, weil Gott selber dich da reingeschrieben hat? Gibt das dir eine Hoffnung? Gibt das dir eine ewige Hoffnung, dass du in diesem Buch des Lebens stehst eingeschrieben? Lass dir einfach so denken. Hineinschauen, dass ich bin Gottes Hand, der Schöpfer Himmel und Erde, der alles geschaffen hat, hat mit seiner Hand mein Name in das Buch des Lebens eingetragen. Wow. Nur aus dieser Vorstellung kriegen wir Flügel, oder? Diese Hoffnung, Flügel der Hoffnung. Gott hat uns gesegnet mit aller himmlischen Segnungen. Das lesen wir in Epheser 1,3. Dass er uns gesegnet hat und hat unser Fluch auf sich genommen. Und das andere lesen wir auch noch, das Abendmahl als Gedenkmal des Bündnisses mit Christus. Wo Jesus sagt, dass, wo er mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert und sagte, das ist mein neuer Bund. Das ist das Brot, Kelch, das ist mein neues Bund. Und wenn ihr daraus trinkt und isst, denkt daran. Denkt daran an diesen Bund, dass Gott mit dir und mir geschlossen hat. Das Abendmahl ist nicht einfach so gedenken. Ja, danke Jesus, du bist für mich gestorben. Du hast meine Sünde vergeben. Halleluja. Da ist noch viel mehr. Da ist der Bund, der Gott sagt, ich habe mit dir einen Bund geschlossen. Und dieser Abendmahl, wenn wir feiern, das sollte uns so viel Kraft geben, Erinnerung. Nicht, dass ihr einfach am Kreuz gestorben habt. Ja, das ist auch. Aber da ist viel, viel mehr. Da ist es der Bund, Blutsbund, wo Jesus gesagt hat, ich sterbe für dich. Und durch meinen Tod hast du Freiheit, Erlösung. Und du kannst mit Gott leben. Aber was kommt von unserer Seite? Was, wie habe ich vorher gesagt, was können wir geben oder Gegenleistung bringen in diesem Bund? Nur unseres schmutziges, sündiges Leben und unser schmutziges Herz. Das ist der Austausch, Umtausch. Anderes können wir, anderes Gott können wir nichts bringen. Wir können nicht irgendwie was zusammenbasteln, irgendwas bringen. Nein, wir bringen nur unser sündiges Leben und unser schmutziges Herz und sagen, ja Herr, ich will mit dir diesen Bund schließen. Ich bin bereit, diesen Bund zu schließen. Das können wir nur gegenüber Gott sagen. Oder auch nein. Aber wir können Gott nichts bringen. Wir können Gott nichts bringen, was ihm am besten, am fröhlichen ist, wenn wir unser Herz sagen, Gott, hier, ich habe nichts mehr, nur mein Herz. Komm in mein Herz rein und ich will mit dir einen Bund schließen. Und dieser Bund ist auch ein Zeichen, in dem, dass wir für die unsichere und sichtbare Welt, bezeugen. Und das ist, wenn wir immer Taufe machen. Wenn du Ja sagst zu Gott, mit ihm einen Bund schließt, dann sagst du, ja Gott, ich will einen Bund mit dir schließen. Und das tust du durch die Taufe. Wo du sagst, ich sterbe für das alte Leben und ich stehe auf, Gott, für dich. Und ich will mit dir leben. Das ist, was wir von unserer Seite, wir sagen, ja Herz, ja Gott, hier ist mein Herz, ich gebe dir das. Und ich gehe, zeichne mein Bund für die unsichtbare und sichtbare Welt, dass ich sterbe für das alte Leben und stehe auf für das neue Leben mit dir, Gott. Und das ist dein Bund von deiner Seite, was du tust. Und jetzt das Abendmahl. Wenn du nimmst das Abendmahl, und erinnerst dich an das Blut, an das Bund, was Gott mit dir gemacht hat. Du siehst, was Gott für dich getan hat. Aber auch in diesem Abendmahl denkst du an diese Taufe, an deine Taufe. Das Abendmahl ist, das sind ein Bund, wo zwei Menschen Ja gesagt haben. Und das ist das Abendmahl, wo Gott sagt, ja, ich habe alles für dich getan, ich bin gestorben. Und die Taufe sagst du, ja Gott, ich bezeuge und zeige, dass ich gestorben, auferstanden bin in deinem neuen Leben. Und das ist das Bund. Und wenn du Abendmahl machst, nächste Mal, denke an zwei Sachen. An dem, was Jesus getan für dich hat am Kreuz und was du getan hast durch die Taufe, wo du versprochen hast, Gott, ich will dir nachfolgen. ich bin dein Kind. Du hast einen Bund geschlossen mit Gott. Und es ist auch eine andere Seite in diesem Blutbund, wo ich gesagt habe, wenn einer den Bund bricht, da liegt auch der Fluch drin. Ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt irgendwo sündest und dass du dann dein Fluch darauf hast. Aber ich frage mich, und das hilft mir im Glauben immer wieder, mich erinnere an den Tag, wo ich Ja gesagt habe, Gott, wo ich gesagt habe, Gott, ich sterbe für dich, du bist mein Leben und ich will nicht das alte Leben. Und ich mit Gottes Gnade lebe in diesem Bund des Gottes. Aber wenn ich den Rücken kehre und sage, weißt, das war nur einfach so eine Sache, wo ich vielleicht wollte zeigen, oder wie auch immer, wenn dein Herz nicht ehrlich war bei diesem Bund der Taufe und du lebst dein Leben weiter, so wie du vorher gelebt hast. Ich weiß nicht, ob der Segen Gottes so dich erfüllen kann, wenn dieser Bund, Gott lässt dich nicht alleine. Gott ist treu. Er bricht seinen Bund nie. Aber wie immer wieder können in Sünden oder Vergehen einfallen. Aber das ist das Gute, dass wir immer sagen können, Gott, ja, ich habe mich verfehlt, ich habe das und das gemacht. Aber du bist für mich gestorben, dein Blut, du hast mich reingewaschen. Und ich kann wieder, immer wieder das in Anspruch nehmen und sagen, Gott, ja, ich habe mich dir versprochen, ich will dich lieben, ich will. Aber ich lebe in dieser Welt, wo verschiedene Angriffe sind und wir sind angegriffen und Kämpfe haben. Aber wenn ich Kämpfe habe und wenn ich Satan mich irgendwie angreift, dann hilft mir, dieses Bild zu sehen. Und oft erinnere ich mich, wie ich im Fluss getauft wurde. Und ich habe mal damals so ein Bild gehabt, wo der Fluss, die Strömung war da. Das war noch in Kirgisistan. Und wo ich gesagt habe, ja. Und wirklich so ein Bild gesehen, wo alles das Alte so mit der Strömung weg war. Und da kommt eine neue Strömung, erfüllt mit Freude und Dankbarkeit. Und das gibt mir, wenn in Kämpfe oder Herausforderungen sagen, ey, Satan, alles gut, was du mir da vorwurfst und sagst, aber eins kann ich dir sagen. Wenn du jemand an mich noch angreifen willst, da kannst du da ist meine tote Leiche, da kannst du was machen. Ich bin jetzt ein Lebendiger in Christus Jesus. Amen. Und da liegt meine Leiche von altem Leben, da kannst du machen, was du willst. Aber ich habe Ja gesagt zu Gott und ich bin eine neue Kreatur und ich lebe mit Gott. Ja, ich mache Fehler, aber diese Gnade, diese Liebe Gottes erfüllt uns immer wieder mit dieser Barmherzigkeit und Liebe. Ja, Gott ist treu zu seinem Bund. Wie gesagt, er hält sein Wort fest. Und das lesen Sie auch. Eine ganze Bibelstelle haben wir hier. Zum Beispiel 1. Thessaloniker 1,2. Gott lügt nicht. Er hält sein Wort. Oder in Matthäus 24, 35 steht, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Kannst du dazu Amen sagen? Gott hält sein Wort. Egal, was du fühlst, was du erlebt hast, Gott hat gesagt, ich habe einen Bund mit dir geschlossen und daran ändere ich gar nichts. Das kann Himmel und Erde vergehen, aber ich, was ich versprochen habe, das bleibt. Das bleibt. Was hat Gott dann alles versprochen? Noch ganz kurz eingehen. Knapp, ja? Ja, dann muss ich Gas geben, ganz kurz. Versprochen, 1. Johannes 14, Frieden. 2. Matthäus, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir frei, ohne Sorgen leben sollen. Dieser Kapitel, wo er sagte, dann die Lilien und die Blumen und die Tiere und alles, Vögel sind versorgt und ich sorge für euch. Titus 3,7, da wird geschrieben über das Erbe. So sind wir allen durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Dann haben wir Und das andere sagt auch Epheser, dass wir jetzt schon, Epheser 2,6 steht geschrieben, dass wir jetzt schon durch die Auferstehung Jesu Christi auferweckt sind und jetzt sitzen wir schon mit Jesus Christus im Himmel. Jetzt schon. Das ist wunderbar. Er hat auch, wenn wir auch vieles erleben hier auf Erden, Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit und. Aber das uns Flügel gibt, gibt, dass wir dieses ewige Leben haben. Und das ist das Schöne, dass wir diese Hoffnung haben auf das ewige Leben. Und in Offenbarung 21,4-7 steht, dass Gott wird alle Tränen abwischen von dir. Da wird kein Tod sein. Da wird kein Leid sein. Das wird mit Herrlichkeit wird da sein. Und lesen wir die Offenbarung 21, wo diese Hoffnung gibt auf das Ewige, wo dieses Leid ein Ende hat. Und wenn wir auch, wie gesagt, hier durchgehen, tiefer, glaube an das Wort, dass eines Tages erlebst du diese Herrlichkeit und das wirst du nie an diese Erde mehr denken, wie Paul auch gesagt hat. Dann machen wir Schluss hier, aber ich will noch ein Bibelvers lesen, mit euch geben. Das ist ein Segnungsvers. Das steht in Römer 14,15. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit allerlei Freude und allen Frieden im Glauben, damit ihr überreicht seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist so ein Segen, wo Gott sagt, dass dieser Glaube uns diese Hoffnung gibt, als das Glaube auf sein Wort, das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, er bricht sein Wort nicht. Und wir können da festhalten, egal was der Feind uns da einflüstert und sagt oder die Menschen. Das ist so wichtig, was Gott sagt. Und dann komm in diese Tür der Hoffnung. Komm, Gott sagt, komm, mein Kind, ich lade dich ein in die Tür der Hoffnung. Geh durch. Und Gott wird dir auf die andere Seite begegnen, mit Freude, mit Liebe, mit Dankbarkeit. Trau Gott das zu und glaube und hoffe. Und ich wünsche so sehr, dass wir auch gerade, ob jetzt diese Pandemie ist oder was auch immer du erlebst, Leid, Schmerz und Einsamkeit, vielleicht auch Tod in deiner Verwandtschaft, was auch immer. Wir haben diese ewige Hoffnung und die basiert auf diesem Bund, Blutsbund Jesu Christi. Und das kann keiner uns wegnehmen oder auch sogar der Satan mit seiner ganzen Armee hat er keine Macht, weil er besiegt wurde. Jesus hat ihm den Kopf zertreten. Halleluja. Amen. Seid gesegnet.